Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Horst Gretschi. Schön, dass Sie heute hier mit dabei sind. Und mit mir im Studio sind meine Kolleginnen Regina König und Tanja Rinsland von der ERF Plus Redaktion. Und wir wollen gemeinsam mit Ihnen einen Rückblick halten auf das heute zu Ende gehende Jahr. Was war los im Jahr 2024? Und da gehen wir im Wesentlichen chronologisch vor, starten also im Januar und nehmen Sie mit durch das Jahr, in dem es viele spannende Ereignisse und Themen gegeben hat, die die Menschen hierzulande und weltweit bewegt haben und uns bewegt haben. Die Sendungen haben wir aufgeteilt in mehrere Blöcke. Zuerst ein Blick nach Deutschland, dann in die große weite Welt, und wir ziehen auch so ein bisschen persönliche Bilanz mit bewegenden Momenten. Manchmal springen wir auch ein wenig in den Monaten, also so ganz in der Reihenfolge bleiben wir nicht, und natürlich können wir auch nicht alle Ereignisse aufgreifen, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Dafür ist schlicht nicht die Zeit. Da müssten wir eine 5-stündige Sendung machen und auch das würde nicht reichen. Also wenn Sie sagen, Mensch, dieses und jenes Ereignis wurde nicht bedacht, sehen Sie es uns nach. Wir mussten eine Auswahl treffen. Aber ich denke doch, dass wir die wichtigsten in dieser Sendung dabei haben. Vor allem ist es schön, dass wir Sie dabei haben, dass Sie diese Sendung hören, und vielleicht sagen Sie auch an der einen oder anderen Stelle, oh ja, das war ja auch in diesem Jahr, das hatte ich schon längst wieder vergessen. Mir ist es jedenfalls so gegangen, und vielleicht, Tanja und Regina, ist es euch auch so gegangen. Ihr habt euch ja auch vorbereitet. War es auch so? Habt ihr ja gedacht, Mensch, das war auch dieses Jahr?
Definitiv. Bei mir war das definitiv so.
Also grundsätzlich bin ich auch ein Typ, ich gucke immer nach vorne. Ich habe schon Probleme, mir zu überlegen, was war eigentlich vergangene Woche. Von daher, ja, aber wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, kommt die Erinnerung zurück.
Na, und wir erinnern uns und springen mal ganz weit zurück, 12 Monate an den Jahresanfang 2024, der Januar. Und der war ja geprägt von, ja, ich sag's mal so, Protesten. Ich zum Beispiel hatte mal Mühe, zu einem Termin zu kommen, weil ich nicht weiterkam. Es waren Demonstranten auf der Straße, Tanja. Da war was los in Deutschland.
Und waren das welche mit Traktoren? Weil damit fing das ja an, den Bauernprotesten. In ganz Deutschland organisierten sich Bauernverbände, aber auch einzelne Landwirtinnen und Landwirte, und haben eben Protestaktionen in der Stadt gemacht und auf dem Land, haben Straßen gesperrt mit ihren Traktoren. Und der Auslöser waren ja so Sparmaßnahmen der Regierung. Und die trafen eben auf Landwirte, die in einer ohnehin relativ schwierigen Situation waren. Und ganz konkret ging es um die beiden folgenden Maßnahmen. Erstens war es der Agrardiesel, also der Diesel, mit dem die ihre Landmaschinen betrieben. Der war bisher, hatte so Steuervorteile und gewisse Zuschüsse. Deswegen war er kostengünstiger als so der normale Diesel, den wir haben. Und die sollten nun gestrichen werden. Und zweitens, die Kfz-Steuer für die Landwirtschaftsfahrzeuge sollte eben auch eingeführt werden, also dass jetzt sie auch Steuern dafür zahlen.
Das gab es vorher so nicht. Auslöser des Ganzen war ja ein geplatzter Haushalt, muss man sagen. Also die Regierung hat versucht, irgendwie eine riesige Lücke von, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, 17 Milliarden. Es war eine Unsumme. Und da hat man eben geguckt, Mensch, wo können wir denn Geld sparen? Wie kriegen wir das rein? Und es gab die Proteste.
Und das ging ja wirklich gerade bei den kleineren Höfen auch um die Existenz. Tanja, ich glaube, du hast ja nochmal so ein Telefoninterview ausgegraben mit einer Landwirtin, wo man schon an ihrer Stimme merkt, hier geht es eigentlich um alles.
Wir als Milchviehbetrieb, wir produzieren einen Monat lang Milch und bekommen im nächsten Monat von der Molkerei gesagt, was sie uns für die Milch bezahlen. Also das ist wie wenn ich ins Autohaus gehe, eine E-Klasse kaufe mit allem drum und dran. 5 Wochen später komme ich nochmal hin zum Händler, lege ihm das Geld für die A-Klasse auf den Tisch statt für die E-Klasse und sage, sorry, da war jetzt nicht mehr drin. Und unter den Bedingungen kann man eigentlich nicht weiter produzieren.
Wenn die Rahmenbedingungen anders wären und wir schon die letzten Jahre faire Marktbedingungen gehabt hätten, dann könnte man jetzt auch diese Dieselsteuer noch verkraften. Aber wenn kein Spielraum mehr ist, dann wird man halt einfach verzweifelt und überlegt sich, was kann man noch machen. Und das hat eben viele Landwirte auf die Straße getrieben.
Das war Angelika Holzäpfel vom Forum Christen in der Landwirtschaft, die wir da gehört haben und die ja, von ihrer Situation berichtet hat. Ich kann auch noch mal kurz zusammenfassen, was dann draus geworden ist. Also die Bilanz war, ich sag mal, gemischt. Es gab schon einige Sachen, die sie dadurch verändern können. Zum Beispiel die Kfz-Steuer wurde tatsächlich dann zurückgezogen. Und auch auf EU-Ebene. Diese Proteste haben sich ja dann auf EU-Ebene auch ausgeweitet. Da wurden einige Gesetze, die geplant werden, gar nicht eingeführt. Andere Themen, um die es Ihnen ging, haben sich nicht verändert. Zum Beispiel eben das ganze Thema mit der Bürokratie, die Landwirte so machen müssen, um überhaupt ihre Betriebe am Laufen zu halten. Das bleibt das Thema erstmal.
Genau. Und der Agrardiesel, das war ja einer der zwei Hauptpunkte. Da muss man sagen, da hat die Regierung gesagt, gut, wir strecken das jetzt. Also die Subventionen werden gestrichen, aber eben sukzessive, so dass die Landwirte sich ein bisschen drauf einstellen können. Gedauert haben die Proteste so bis etwa März, muss man sagen. Es hat sich ganz schön gestreckt. Die hatten ja auch schon im Vorjahr 2023 angefangen. Wir hatten aber auch zu Jahresbeginn noch Demonstrationen, die hatten nichts mit der Landwirtschaft zu tun und mit irgendwelchen Subventionen.
Genau, es gab noch die Demos gegen rechts. Zum Beispiel die hatte ich erfolgreich tatsächlich verdrängt sozusagen und war dann ganz erstaunt. Stimmt, das war ja auch dieses Jahr. War ja eine Wahnsinnskiste mit, glaube ich, am Ende 3 Millionen Protestierenden auf den Straßen. Könnt ihr euch daran erinnern?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also ich habe dazu auch ein Interview gemacht mit einem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler, der heute die Evangelische Akademie in Sachsen leitet. Und ich kann mich noch erinnern, er hat damals gesagt, da entsteht eine neue Bürgerbewegung. Naja, ob das wirklich so zugetroffen ist jetzt mit ein paar Monate Abstand?
Da weiß ich auch nicht. Also es waren viele Menschen auf der Straße. Ich kann mich noch erinnern, dass ich das auf der einen Seite sehr, sehr gut fand. Menschen gehen auf die Straße, nutzen ihr Recht zu demonstrieren. Freie Meinungsäußerung in diesem Land ist ganz wichtig. Bei manchen Dingen muss ich zugeben, Plakate, die ich gesehen habe, fand ich auch wiederum kritisch, wo ich dachte, also da wird das Kind auch mit dem Bade ausgeschüttet. Wenn man vor Extremismus warnt, sollte man selbst nicht extremistisch sein, auch in seinen Äußerungen.
Es gab ein sehr, sehr schönes Plakat, das unser Kollege Oliver Jeske entdeckt hat. Da stand nämlich die Jahreslosung 2024 drauf. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und die junge Dame, die dieses Plakat hochgehalten hat, die hatten wir auch im Interview.
Ich glaube, es ist in diesen Zeiten besonders anstrengend, vielleicht mutig zu sein. Aber es ist zeitgleich umso wichtiger, mutig zu sein und das mit Liebe zu tun und diesem Hass eigentlich mit einem Liebesmut zu begegnen. Und das ist unser Jahresmotto für 2024. Und deshalb sind wir heute hier und versuchen, das mit allen Mitarbeitenden mit Leben zu füllen.
Ja, vielleicht sollte man an der Stelle aber auch nochmal dran erinnern, was war denn der Auslöser für diese Demonstration?
Genau, Auslöser war das Bekanntwerden eines Treffens von Politikern und Rechtsextremen in Potsdam und zwar im November 2023. Und das Medienunternehmen Korrektiv hatte dieses Treffen eben publik gemacht und da waren halt bekannte Rechtsextreme, zum Beispiel der Österreicher Martin Sellner. Und eben Politiker verschiedener Parteien, aber vor allem einige AfD-Abgeordnete, die sich getroffen haben zum Thema Migration. Und im Prinzip hat dieser Martin Sellner Pläne vorgestellt, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund im großen Stil abgeschoben werden sollten. Also das war eine richtig gruselige Kiste, um das mal so ganz flapsig zu kommentieren. Und mich hat es nicht gewundert, dass so viele Menschen gesagt haben, so nicht. Das wollen wir in unserem Land nicht nochmal so sehen.
Ja, und daraufhin wurde ja dann das Wort Remigration zum Unwort des Jahres 2023.
Was sich dann wiederum auf Wahlplakaten leider wiedergefunden hat, richtig, Regina?
Genau, Remigration, das ist so ein Schlagwort, das sich dann auch durch das Jahr irgendwie gezogen hat. Ich fand das ganz spannend, also dass so ein Ereignis und dann die Entwicklung, die danach kam, viele Menschen offensichtlich motiviert hat, sich politisch zu äußern, zu engagieren, auf die Straße zu gehen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass sich das auch in den Wahlen gezeigt hat, die wir dann in diesem Jahr hatten. Wir hatten ja 3 Landtagswahlen, es gab auch noch Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, ganz viele verschiedene, aber 3 hauptsächlich, die uns bewegt haben hier in Deutschland. Die Europawahl wollen wir mal nicht vergessen, die gab es auch noch. Wie gesagt, 3 Wahlen und ich glaube auch da, die Wahlbeteiligung war ungeheuer hoch. So hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht.
Ja, die lag über 70%.
Die lag über 70% und es waren Wahlen in
Sachsen, Brandenburg und Thüringen, alle drei Wahlen im September. Ja, und bei allen drei Wahlen hat die AfD sehr gut abgeschnitten. In Thüringen war sie absoluter Spitzenreiter mit Abstand. In Brandenburg und in Sachsen, da lag sie knapp auf dem zweiten Platz. CDU hat in Sachsen einen Sitz, jetzt heute mehr im Landtag. Und in Brandenburg, ja, da ist sie damals auf 29,2% gekommen, die SPD auf 30,9%. Was ja auch noch frappierend war, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht gerade frisch gegründet, auch wenig Mitglieder, die sind ja in alle drei Landtage mit Erfolg eingezogen. An zwei Landesregierungen sind sie jetzt ja beteiligt. Ja, also für diejenigen, die da jetzt Regierungen bilden mussten in diesen drei Bundesländern, also die hatten was zu tun, aber sie haben es ja jetzt alle drei geschafft. Noch in diesem Jahr haben Brandenburg, Sachsen und Thüringen tatsächlich Landesregierungen. Zwei Minderheitsregierungen sind dabei. In Sachsen regiert die CDU mit der SPD und ihnen fehlen tatsächlich 10 Stimmen für die kommenden 5 Jahre.
Richtig viel, das muss man sagen.
Ja. In Thüringen gibt es ja die Brombeer-Koalition, aber auch denen fehlt noch eine Stimme zur Mehrheit. Ja, da ist, also ich denke, der Ausgang dieser Wahlen, das ist eine eindeutige Klatsche für die etablierten Parteien. Die Karten sind vollkommen neu gemischt worden. Und der Wahlausgang in allen drei Bundesländern zeigt auch die Unzufriedenheit mit dem Status quo. Migration hat man gerade das Thema, hat natürlich eine entscheidende Rolle gespielt. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie die Minderheitsregierungen mit ihrer Situation zurechtkommen. Ich denke, da ist ganz viel Disziplin und Verantwortungsbewusstsein in allen Fraktionen gefragt, damit zum Wohl des jeweiligen Landes tatsächlich regiert werden kann.
Du hast es schon angedeutet, die AfD war in allen drei Landtagswahlen großer Gewinner. Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW auch. Man hat ein bisschen schon damit gerechnet. Hing auch vielleicht mit der Schwäche der Linken zusammen, die nicht gut performt hat, auch in den Wahlkämpfen. Das muss man einfach so sagen. Kannst du noch was sagen zu den Gründen? Du hast schon angedeutet, Migration war ein großes Thema, Wahlbeteiligung war hoch. Warum sind die Menschen an die Urnen gegangen, haben gewählt und haben so abgestimmt? Du bist ja auch viel unterwegs in den östlichen Bundesländern.
Ja, also eines der Hauptthemen ist tatsächlich die Migration und ein Unwohlsein mit der irregulären Migration, obwohl da ja auch schon in diesem Jahr einiges geregelt worden ist. Es gibt ja auch mehr Grenzkontrollen, auch zum Beispiel in Sachsen. Und da werden auch tatsächlich viele irregulär Einwandernde aufgegriffen. Grundsätzlich haben ja die Migrationszahlen auch, seit es Grenzkontrollen wieder gibt, haben abgenommen. Das spricht sich offenbar rum. Ja, und das ist einfach so eine, ich möchte auch mal sagen, vielleicht so eine diffuse Unzufriedenheit, gerade im Osten auch da. Persönlich geht es vielen Menschen schon noch gut, aber es ist eine Unsicherheit da durch die ökonomische Situation unseres Landes. All das schlägt auf die Stimmung, gibt dieses Gefühl, wir werden irgendwie nicht mehr richtig gut regiert. Wir fühlen uns nicht mehr so richtig aufgehoben in diesem Land. Wir fühlen uns ein bisschen fremd im eigenen Land. So diese Stimmung, die schlägt mir manchmal entgegen.
Gut, und ich würde sagen, in der Zeit hat auch ja schon die Ampelregierung gekriselt. Und ich glaube, allein das hat ja schon auch viele Menschen verunsichert. Das, was du gerade sagst, man hat das Gefühl, das Land ist nicht so richtig gut regiert oder empfindet das wenigstens so. Und ich glaube, das hat schon viel beigetragen zu den Wahlen dieses Jahr.
Nur diese Landtagswahlergebnisse werden ja leider auch nicht dazu führen, dass eine stabile Regierung jetzt möglicher wäre als vorher. Also das ist ein bisschen konträr irgendwo gedacht, aber dann gehandelt. Man möchte eigentlich stabilere Verhältnisse, aber durch den Wahlausgang in den drei Bundesländern ist es eigentlich instabiler geworden.
Ja, gut, weil natürlich die Menschen auch so wählen, wie sie eben wählen. Ich mache mir ja vorher auch, wenn ich an die Wahlurne gehe, keine Gedanken darüber, wie wird danach eine Koalition aussehen oder eine Regierung, sondern ich wähle ja aus Überzeugung. Sag, ich mache mein Kreuzchen, weil diese oder jene Partei eben meiner Meinung nach das beste Programm hat und Lösungsansätze für die Probleme, die wir im Land haben.
Ja, auf jeden Fall sind Christen jetzt mehr denn je gefragt, denn es gibt auch weniger Christen im Landtag. Also für Sachsen weiß ich das, seitdem die AfD auch mit so vielen Abgeordneten im Sächsischen Landtag sitzt, sprich mit 40, ist auch die Zahl der konfessionsgebundenen Landtagsabgeordneten stark nach unten gegangen, denn viele AfD-Landtagsabgeordnete sind weder evangelisch noch katholisch oder machen keine Angabe dazu. Auf jeden Fall, Christen sind gefragt, im Gebet. Also ich denke, mehr denn je sollte jeder Christ, jede Christin sich das jetzt wirklich zur Aufgabe machen. Ich will für meine Landesregierung beten, damit mein Land gut regiert wird. Das ist jetzt eine echte Aufgabe, sowieso schon immer und jetzt erst recht. Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an ein Interview, das ich mit dem Beauftragten der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland am Sitz der Landesregierung in Thüringen gemacht habe, mit Oberkirchenrat André Demuth. Das Interview haben wir vor der konstituierenden Sitzung dort in Erfurt geführt. Ihr erinnert euch vielleicht, das gab ja einen richtigen Tumult damals. Die Wahl des Landtagspräsidenten ist dann ja aber auch gelungen nach einigen chaotischen Zuständen. Auf jeden Fall, dieser Oberkirchenrat Demuth hat das alles sehr realistisch gezeichnet und gesehen. Aber er sagt, ich habe ganz große Hoffnung für Thüringen, denn ich kenne hier so viele tolle, klasse Menschen. Die Ostdeutschen sind transformationserfahren. Sie sind dazu in der Lage, sich ganz schnell neuen Situationen anzupassen. Ich kenne so viele tolle Menschen hier. Das wird gut für Thüringen. Und genau so ein Gefühl habe ich auch.
Ich bin ja eher auch ein optimistischer Mensch und sage jetzt, lass die mal machen, ja, und dann werden wir auch sehen, was kommt. Immer negativ in die Zukunft blicken und schwarz sehen ist eigentlich auch nicht meins, auch aus christlicher Überzeugung, weil als Christenmensch habe ich eine Hoffnung, eine positive Einstellung und die gilt auch für unser Land, für die Bundesländer insgesamt, weil ich glaube, dass da noch jemand ist, der mehr in der Hand hat, als unsere Politiker das in der Hand haben.
Es gab sicherlich ein Thema, was sehr viele Menschen in Deutschland bewegt hat, und das ist natürlich das Stichwort innere Sicherheit oder auch die Anschläge, die es dieses Jahr gab, zum Beispiel in Solingen und ganz jüngst in Magdeburg.
Ja, genau. Wir hatten auf jeden Fall mindestens drei Orte, die uns sehr beschäftigt haben. Das erste war, glaube ich, eigentlich Mannheim, dieser Anschlag, Messeranschlag auf den Polizisten, der dann dabei gestorben ist. Dann eben Solingen, auch eine Messerattacke mit mehreren Toten dann. Das hat viele Menschen sehr, sehr beschäftigt. Und zuletzt, du hast es ja schon gesagt, dieser schlimme, verheerende Anschlag in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt, wo alle schon so ein bisschen dachten, ja, die Weihnachtsmärkte waren auch gut geschützt in diesem Jahr. Man hat ja die Sicherheitskonzepte nochmal hochgefahren. Ich selbst war in Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs, in Frankfurt am Main, und hatte das Gefühl, ja, das ist ein gutes Sicherheitskonzept. Man sieht viel Polizei und dann kommt eben dieser 20. Dezember und man sitzt dann abends vor dem Fernseher und denkt, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich war geschockt. Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass das passieren konnte. Was mich dann auch bewegt hat, war, ich habe mich am Tag danach mit einem Notfallseelsorger länger unterhalten, den wir dann für ein Interview auch gewonnen haben, für unsere Aufgeweckt-Sendung am Montagmorgen. Er sagte, was ihn sehr berührt hat, war die Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort, die das miterlebt haben und die sofort geholfen haben, auf irgendeine Art und Weise, um Wasser zu reichen, um Verletzte zu bergen. Bis dahin, dass er sagte, auch am Magdeburger Klinikum, das ein großes ist, dass dort eben Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger, Schwestern aus ihrem Urlaub, aus ihrer freien Zeit gekommen sind, sofort, ohne gerufen werden zu müssen, weil sie wussten, wir müssen hier helfen. Das fand ich sehr bewegend, ja.
Ja, diese Bilder von den vielen, vielen Blumenmeeren vor der Kirche oder von verschiedenen Stellen, das hat mich auch tagelang beschäftigt, weil es eben wieder einmal zeigt, wir sind halt nicht hundertprozentig sicher. Es gibt nicht diese eine hundertprozentige Sicherheit und es wird jetzt ja viel über Sicherheitskonzepte, über die Folgen gesprochen, auch sicherlich auch politisch muss viel aufgearbeitet werden. Aber für mich blieb erstmal auch nur dieses Gefühl des Schocks und das Innehalten kurz vor Weihnachten vor diesen vielen, vielen trauernden Gesichtern. Das hat mich sehr bewegt. Und ja, ich bin auch gespannt, was jetzt die nächsten Wochen und Monaten folgt. Ich denke, es wird eine politische Aufarbeitung geben. Es wird auch natürlich ein Ermittlungsverfahren geben, um herauszufinden, was hat diesen Menschen motiviert, das zu tun. Spannend war auch aus diesem Interview, das du gerade erwähnt hast, der Kommentar: Für die Menschen in Magdeburg geht's natürlich jetzt erst richtig los mit der Verarbeitung. Jetzt war viel Aufmerksamkeit da, jetzt haben viele dorthin geblickt. Wie wird es in 3 Monaten aussehen, in 4 Monaten? Was wird es mit dieser Stadt machen, dieses kollektive Trauma? Und dieser Pastor hat uns ja auch aufgerufen und gesagt, lass uns doch auch in 3, 4, 5 Monaten an die Menschen in Magdeburg denken und für sie beten. Spannend wird sicherlich auch die Frage sein, wie sich das wieder auf die Wahlen auswirken wird, inwieweit das Thema innere Sicherheit in den Wahlen präsent sein wird. Das werden wir in den nächsten Wochen beobachten können.
Und das liegt ja daran, dass wir vor Bundestagswahlen stehen, die überhaupt nicht so geplant waren. Die sind ja völlig neu dazugekommen und das Ganze hängt natürlich zusammen mit einem Datum, dem 6. November, wo die Ampelkoalition auseinandergebrochen ist. Der 6. November war ja war der Tag in diesem ausgehenden Jahr, der jetzt mal journalistisch gesehen weltweit das meiste Aufsehen erregt hat. Wir hatten die Wahlen in den USA, wir hatten dann den Bruch der Ampelkoalition und wir hatten noch auch andere Dinge, die an diesem Tag passiert sind. Ja, und dieser Bruch der Ampelkoalition, ich muss zugeben, ich habe an diesem 6. November nicht damit gerechnet. Andere mögen das anders gesehen haben.
Ja, ich meine, die haben sich ja schon immer gezankt, ne? Und dass die dann aber wirklich ernst machen und auseinanderplatzen. Ich habe da nicht am 6. November mitgerechnet, muss ich sagen.
Das Timing hat mich vor allem irritiert. Ich glaube, wer die Nachrichten verfolgt, hat schon gemerkt, okay, es war, glaube ich, schon 2, 3 Wochen vorher, dass über einen Bruch gesprochen wurde, dass es sozusagen darüber gemunkelt wurde, aber dass es an dem Tag der US-Wahlen stattfindet, das hat mich wenigstens sehr erstaunt. Aber gut, so war es dann.
Ja,
und am selben Tag ist ja auch noch der israelische Verteidigungsminister rausgeschmissen worden, Gallant. Und in Sachsen sind die Sondierungsgespräche geplatzt mit dem BSW.
Ja, also der 6. November 2024 ist ein ereignisreicher Tag. Wenn wir jetzt nochmal auf den Bruch der Ampelkoalition gucken, wie bewertet ihr den? Was heißt das jetzt auch für die politische Landschaft, für unsere Gesellschaft hier in Deutschland?
Genau, also ich habe damals tatsächlich einen Kommentar dazu geschrieben und ich fand das sehr spannend, weil natürlich hat das erstmal erstaunt und vielleicht auch verunsichert, aber das ist natürlich Teil von einem demokratischen Prozess, dass Koalitionen auch platzen können und dass das passieren kann und dass Parteien, wenn sie merken, okay, zusammen geht es nicht mehr weiter, einen Schlusspunkt setzen können. Die Gründe sind natürlich vielfältig und auch irgendwie, weiß nicht, wie ihr das bewertet, aber überzeugt hat mich das dann auch alles nicht.
Ja, ich denke, grundsätzlich ist ja so viel jetzt auch gerade über die FDP gesprochen worden und die D-Pyramide und ich weiß nicht was alles. Das müssen wir vielleicht nicht wieder nach und mehr durchkauen. Ich habe an dem Tag ein Interview organisiert mit Frank Heinrich, der politische Beauftragte und Co-Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland und politische Beauftragte am Sitz der Bundesregierung und des Bundestages in Berlin. Und tatsächlich, er hatte einen Satz gesagt, der ist mir persönlich auch hängen geblieben zu diesem 6. November, dass muss kein Schattentag sein, sondern ein Chancentag. Natürlich sagt er das auch als ehemaliger CDU-Abgeordneter in der Hoffnung auf eine neue Regierung. Aber ich glaube, da hat er gar nicht so sehr daran gedacht in diesem Fall. Sondern wenn etwas kaputt geht, kann auch wirklich was Neues beginnen. Und also ich habe auch den Eindruck, obwohl wir jetzt auch von einer Minderheitsregierung regiert werden, der Bundestag sich dann bald auflöst, trotzdem das parlamentarische Geschehen läuft ja. Und niemand hat tatsächlich den Eindruck, irgendwie unser Land gerät ins Rutschen. Niemand vielleicht nicht. Es gibt Leute, die sehen das so, die sehen sich kurz vor dem Abgrund. Aber ich persönlich habe nicht diesen Eindruck, dass Deutschland vor dem Abgrund steht. Kehrtwende ist sicherlich möglich, gerade in wirtschaftlichen Fragen. Aber da bin ich auch zuversichtlich, das packen wir.
Ganz aktuell gab es ja eine Meldung, die mich auch sehr gefreut hat, nämlich dass die Gesetze zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts durchgegangen sind. Und zwar viele Parteien haben dafür gestimmt und haben gesagt, jo, wir wollen, dass das Bundesverfassungsgericht geschützt wird, dass man da keine politische Einflussnahme drauf, also nicht das politisch beeinflussen kann. Und das zum Beispiel zeigt ja, die Demokratie funktioniert.
Ja, und da bin ich auch voll überzeugt davon, dass wir eine funktionsfähige Demokratie haben. Aus ganz vielen Gründen. Ich habe ja schon die hohe Wahlbeteiligung angemerkt. Das will ja eine Demokratie, dass sich möglichst viele Menschen beteiligen und so ein Meinungsbild entsteht. Und gleichzeitig, da stimme ich dir zu, Tanja, finde ich es auch ganz wichtig, dass es ein Verfassungsgericht gibt, das völlig unabhängig ist und sagt, das ist unsere Verfassung und die haben wir aus guten Gründen. Und deshalb muss die auch so geschützt werden. Und wir hatten schon die Wahlen in den USA erwähnt, auch 6. November. Und auf die wollen wir jetzt auch mal schauen. Da kommen wir auch zu dem Thema Trennung von Regierung und oberstem Gerichtshof, der ja in den USA nochmal ganz anders aussieht, wo ja der Präsident ganz direkt Einfluss nehmen kann. Und dann sieht man auch, wie schwierig das mitunter ist. Ja, zu den Wahlen in den USA, da war ja vorher viel spekuliert worden, auch was da vielleicht passieren könnte, wenn das Wahlergebnis auf sich warten lässt, so wie vor 4 Jahren das der Fall war, als sich das alles sehr, sehr hinzog. Ja, was war euer Blick auf den 6. November, die US-Wahlen?
Die Wahlen in den USA sind ja allgemein eher ein bisschen noch dramatischer als bei uns, aber dieses Wahljahr war echt nicht in Dramatik zu überbieten. Das fing ja schon an mit den beiden Kandidaten, die sehr umstritten waren. Dann wurde der Kandidat Donald Trump vor Gericht schuldig gesprochen. Dann kam dieses Wahlduell mit Biden, wo er sehr unsouverän aufgetreten ist, wo viele gesagt haben, ob der überhaupt das noch passt. Dann gab es den Anschlag auf Donald Trump und wenige Tage später ist Joe Biden zurückgetreten und dann kam Kamala Harris. Also das war schon verrückt.
Einfach, ja.
Das war schon ein verrücktes Wahljahr, selbst für amerikanische Verhältnisse.
Ja. Und ich habe mich wirklich gefragt, also bei der ganzen Geschichte, warum haben die Demokraten wirklich Joe Biden nochmal aufgestellt? Ich habe mir das angeguckt. Haben die keine anderen Kandidaten? Was ich auch sehr interessant fand, war ein Interview, das ich gehört habe mit einem Pastor, der sagte, eigentlich kann ich keinen von den beiden Kandidaten wählen. Den Demokraten kann ich nicht wählen, aber auch den Republikaner nicht, weil das einfach nicht passt. Es stimmt nicht überein mit meinen christlichen Überzeugungen. Keinen von den beiden. Die haben zwar jeweils irgendwelche Punkte, wo ich sage, ja, da gehe ich mit, aber komplett funktioniert das nicht für mich. Ich bräuchte eigentlich einen ganz anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin, die ich wählen kann.
Ja, lassen wir uns einfach, es bleibt uns jetzt anderes übrig, überraschen, wie das sich nun alles angeht im kommenden Jahr. Im Januar wird ja dann Donald Trump offiziell Präsident der Vereinigten Staaten werden. Ich muss dabei auch wiederum an ein Interview denken, das ich im Sommer geführt habe mit einem Amerikaner, einem amerikanischen Pastor, der schon lange in Leipzig lebt, der das aber alles natürlich in seiner Heimat sehr verfolgt, viele Verwandte dort hat, die auch noch, ich glaube, in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr besucht hat und der da sehr drunter leidet unter dieser Polarisierung, die dort in den USA ja noch viel vehementer ist als in unserem Land. Und also er sagt, ich kann wirklich teilweise mit meinen Brüdern nicht mehr über Politik sprechen und du spürst diesen Mann dieses Leid ab. Und ich denke, das ist Das ist das Tragische eigentlich an dieser Situation in den USA, dass ja auch durch Trump so eine Polarisierung stattgefunden hat. Also dass Demokraten und Republikaner so weit auseinander sind, dass der Graben so tief ist. Also da können wir froh sein in unserem Land, dass es Koalitionen gibt und so weiter, dass unsere Politiker es gewohnt sind, zur Politik gehört es, Kompromisse zu schmieden. Also da klagen wir immer noch auf hohem Niveau.
Ich habe eine ganz, ganz interessante Studie gelesen, wo es darum ging, wie politisch sind die Kirchen in den USA. Und das Spannende ist, ganz viele Kirchen und Gemeinden meiden tatsächlich das Thema, sehr aktiv sogar. Sie versuchen aktiv, jede politische Diskussion in ihren Gemeinden, in ihren Kirchen zu vermeiden, weil sie eben Angst vor dieser Polarisierung in ihren Reihen haben. Auf der einen Seite kann ich das sehr gut nachvollziehen, auf der anderen Seite ist es natürlich schade, wenn Kirchen nicht zu einem Ort des gemeinsamen Diskurses, des vielleicht auch guten Diskutierens werden, weil man so einfach keinen gemeinsamen Nenner überhaupt mehr findet. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Da habe ich auch ein Interview gelesen mit dem Leiter des Evangelischen Allianz, das, was wir hier haben, gibt es in den USA auch. Mhm. Und genau das beschrieb er auch, dass er sagte, oft lösen wir es dadurch, dass wir einfach nichts mehr darüber sagen.
Ja, und das ist wirklich tragisch, weil gerade Kirchen als relativ neutraler Ort die Chance ja dazu hätten. Und weil wir Christen ja wissen, Politik, das sind ja alles, das sind nicht die letzten Dinge, die uns bestimmen. Darüber kann man ja tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein. Und ich kenne im Osten, in Sachsen, auch speziell auch in Thüringen, ich kenne Gemeinden, die das schaffen. Die Menschen, die unterschiedliche politische Meinungen haben, wirklich an einen Tisch zu bringen, hinterfließen da manchmal Tränen, auch wenn die weiter ihre Parteien wählen, aber sie sind als Menschen nicht auseinandergedriftet. Also ich denke, das sollten wir uns auch als Christen mit als Aufgabe in die Zukunft nehmen, dieses Gespräch unter Andersdenkenden wirklich zu fördern.
Das waren die Wahlen in den USA. Ich persönlich muss sagen, ich war sehr überrascht und froh, dass die Ausdehnung so schnell gelaufen ist, dass noch in der Nacht klar war, das Ding ist klar, und auch die Reaktion der Demokraten fand ich gut, hinzugehen und sagen, das ist eine Wahl, die haben wir jetzt verloren, das ist kein Weltuntergang, wir arbeiten weiter und wir müssen politisch überzeugen. Und das fand ich insgesamt wirklich gut, und man hatte zwischendurch auch dann Töne auch von Donald Trump, der sagte, okay, wir müssen auch versöhnlich sein, da hat er wieder anderes gesagt, also er ist ein bisschen ein Überraschungspaket, vielleicht weiß er selbst manchmal morgens nicht, was er abends sagen wird, aber gut, so sind die Menschen, die Amerikanerinnen und Amerikaner haben ihn gewählt und wir lassen uns überraschen.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend, ja. Weltpolitisch, wenn wir in die Welt gucken, jetzt waren wir schon in den USA, muss man sagen, es gibt ja noch zwei große Brandherde, die wir haben auf dieser Welt, mindestens. Die anderen, die auch wichtig sind, lassen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen vor. Ich nenne mal die Ukraine, den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und das Zweite ist natürlich, was ist los im Nahen Osten? Das Ganze, was passiert, Israel, Libanon, Gaza und jetzt am Jahresende Syrien. Ja. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt doch auch sehr gespannt gewesen in diesem Jahr. Wie wird sich das weiterentwickeln, auch mit den Veränderungen, die wir in Deutschland haben? Wir hatten ja von den landespolitischen Themen zum Beispiel das Bündnis Sahar-Wagenknecht, das außenpolitisch agieren wollte und sagen, keine Waffen mehr für die Ukraine. Jetzt haben wir es aber schon so, dass viele sagen, ja, wir müssen schon die Ukraine unterstützen aus Gründen. Wir müssen auch selbst sehen, was machen wir für uns, wie können wir uns selbst verteidigen. Dann sind wir auch wieder bei den USA. Wie wird sich das entwickeln? Wird Donald Trump die NATO weiter stärken? Wird er die Ukraine unterstützen oder nicht? Das sind ja lauter offene Fragen, die kommen. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das vielleicht gar nicht verkehrt, dass man auch auf die eigenen Füße sich stellen muss, außenpolitisch als EU, als Europa und auch als Deutschland sagen, was wollen wir denn? Wir können uns nicht immer auf irgendein anderes Land verlassen, das uns schützt und das uns hilft, und wir müssen ja eigene Meinung haben, ja.
Wobei sind wir nicht, also letztendlich als Europa trotzdem auch angewiesen auf Partnerschaften. Sicherlich müsste man über die eigene Rüstungs- und Militärpolitik nachdenken, aber trotzdem finde ich es bedauerlich, dass sozusagen die Zusammenarbeit mit vielen Ländern eben ja komplizierter geworden ist, um das auch so auszudrücken.
Ja. Immerhin hat Deutschland ja auch, ich glaube im vergangenen Jahr, zum ersten Mal dieses 2%-Ziel erreicht, 2% des Haushalts für Verteidigung zu investieren.
Ja. Ich muss sagen, was mir Sorgen bereitet hat im Gesamtkontext jetzt erstens des Konfliktes in der Ukraine, war jetzt der Einsatz auch von nordkoreanischen Truppen in Russland aktiv im Krieg. Und sagen wir es, das hat schon dann eine neue Qualität. Das ist ja das, wo auf der anderen Seite Russland immer sagt, wenn da jetzt aktiv kämpfende Truppen von anderen Ländern auf der Seite der Ukraine sind, dann ist da eine rote Linie überschritten. Gleichzeitig holt man aber selbst Kämpfer aus anderen Ländern jetzt da rein. Das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, wie sich das im kommenden Jahr weiterentwickelt. In diesem Jahr, wenn man sagen muss, ja, Russland kommt voran im Osten der Ukraine anscheinend mit hohen Verlusten, was man auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Die Berichte aus Kriegsgegenden sind ja immer schwierig. Aber ich muss sagen, es ist schon etwas, was uns sicherlich auch nächstes Jahr noch sehr beschäftigen wird. Und perspektivisch hoffe ich, dass es sich irgendwie dann im nächsten Jahr diplomatisch lösen lässt, auf irgendeine Art und Weise.
Nordkoreanische Soldaten auf der Seite Russlands. Ich muss auch sagen, also mich bedrückt das total, weil das für mich auch nochmal die Perspektive deutlich macht, wie gehen Diktatoren mit ihren eigenen Landsleuten um, einfach als Menschenmaterial verfeuern. Also ich finde es einfach nur bedrückend. Ja. Für die Ukraine, aber auch für die Nordkoreaner selbst und für all die russischen Soldaten, die auch einfach nur verfeuert werden in diesem Krieg.
Den zweiten Brennpunkt habe ich auch benannt, das ist der Nahe Osten. Und da ist die Situation ja schon in diesem Jahr, dass man sagen muss, Israel hatte angefangen, in den Gazastreifen zu gehen und dort versucht, die Hamas zu bekämpfen, was auch in großen Teilen gelingt. Dann kam natürlich der verstärkte Einsatz gegen die Hisbollah im Libanon. Dazu muss man sagen, das ist ja ein Konflikt, der auch schon seit Jahren, Jahrzehnten schwelt. Und man übersieht das manchmal, weil es fast schon Gewohnheit ist, dass Israel zum Beispiel permanent im Grunde aus dem Libanon heraus beschossen wird mit Raketen. Die Menschen im Norden Israels, und die Hisbollah hat immer bessere Raketen, die reichen immer weiter, unterstützt jetzt zum Beispiel durch den Iran und durch andere Kräfte. Und da muss man sagen, ja gut, irgendwann muss Israel ja auch mal reagieren darauf. Ich erinnere, wir hatten diesen Einsatz der präparierten Pager.
Richtig, war eine Wahnsinns-, also wie soll ich das ausdrücken, das hat mich sehr überrascht, diese Nachricht, genau.
Ja, ich war auch sehr überrascht und dachte, also als man das hörte, dachte, das kann ja kein Zufall sein.
Und war eigentlich allen klar, das kann nur der Mossad oder
auf irgendeine Art und Weise in dieser ganzen Lieferkette müssen die, und das zeigt ja auch, dass die genau wissen, was machen denn die Terroristen auf der anderen Seite, wo bestellen die was. Also ich fand das auf der einen Seite faszinierend, aber auch irgendwie bestürzend, dass das geht, ja, also.
Ja, vor allem, weil es ja auch zu Menschen kam, die an diesem Anschlag gestorben sind, die natürlich nichts damit zu tun hatten. Kinder. Das waren schon Meldungen, ja, spannend, dass das so gezielt geht, aber erschreckend, wie Menschen umgebracht werden, also muss man ja auch einfach dazu sagen.
Klar, und wobei auf der anderen Seite, darüber hatte ich auch mit Leuten diskutiert und gesagt, es ist zielgerichteter, als mit irgendeiner großen Rakete auf einen Gebäudekomplex mitten in Beirut zu schießen. Wobei auch da immer wieder bin ich sehr, sehr erstaunt, wie zielgerichtet das am Ende wirklich geht, wie viele Führungsköpfe der Hamas und der Hisbollah vor allem nacheinander ausgeschaltet wurden durch Israel. Und ich glaube, einer der Punkte, die ganz entscheidend waren, war der Anschlag auch in Teheran direkt auf einen führenden Hisbollah-Kopf. Aber der Eindruck bleibt, ja, Israel wehrt sich an so vielen Stellen Und auch da, glaube ich, muss es eigentlich im kommenden Jahr zu irgendeiner Lösung kommen, die eine friedliche Koexistenz möglich macht. Ich erinnere, ich hatte dieses Jahr hier im Interview Ron Prosorn, den Botschafter Israels in Deutschland. Wir haben in das Gespräch mit einem messianischen Juden aus Jerusalem gesprochen und er sagt, es gibt auf der anderen Seite natürlich Menschen, Palästinenserinnen, Palästinenser, Menschen, die im Libanon leben, in Jordanien, in der Gegend, mit denen kann man zusammenleben. Und es ist ja nicht so, als würden in Israel nur Juden leben. So ist es ja nicht. Ja.
Das der
ist
ja arabische Bevölkerungsanteil. Ich habe die Zahl gerade nicht präsent, aber die ist ja, ich glaube, bei 20%.
Ja, man muss einen Weg finden, wie das funktioniert.
Aber auf jeden Fall ist jetzt durch den Sturz Assads, ist diese Achse Hisbollah, Syrien, Iran, die ist jetzt tatsächlich geschwächt. Überhaupt über die ganzen vergangenen Monate, all die Ereignisse, die du jetzt ja gerade auch aufgezählt hast, und lassen wir uns hoffen und auch dafür beten, dass das wirklich zum Frieden führt. Zu einer, oder Koexistenz ist vielleicht der bessere Ausdruck noch in diesem Fall.
Richtig, weil ich vermute auch, die Konflikte werden immer bleiben und sie werden immer da sein. Aber ich sag mal, die Anzahl an Toten, wenn die nächstes Jahr weniger wäre, das wären gute Neuigkeiten.
Das wären gute Neuigkeiten. Man muss sagen, du hast den Sturz des Assad-Regimes in Syrien erwähnt. Ich war völlig geplättet, wie schnell das ging. Das waren 2 Wochen, Ende November bis 8. Dezember. Am 8. Dezember ist Damaskus gefallen. Man hätte das, also ich hätte das so nicht für möglich gehalten. Ja, also ich hatte es auch ein bisschen aus dem Blick verloren, als dann die ersten Meldungen kamen, dachte ich, ja, die Gegend ist ja unruhig. Also Syrien war seit vielen Jahren nicht mehr komplett in der Hand des Regimes in Damaskus. Die wurden ja unterstützt, Assad, durch A, Russland, B, den Iran und Hisbollah aus dem Libanon, aber die waren ja nun mit ganz eigenen Dingen beschäftigt. Und als, was wir eben erwähnt haben, Ukraine-Krieg, Krieg Israels unter Iran, der auch geschwächt ist, innenpolitisch, außenpolitisch, die hatten einfach gar nicht mehr die Kraft, Assad im Amt zu halten. Und deshalb ging das am Ende auch so schnell. Es ist, bleibt spannend in der Gegend, wie sich das noch auswirkt. Und wir hatten vor Weihnachten noch gesprochen mit Christen in Syrien. Die sagen, ja, wir sind jetzt gespannt, was kommt. Wir haben unter einer repressiven Diktatur gelebt, aber wir hatten trotzdem gewisse Freiheiten. Religionsfreiheit, wir konnten Gottesdienste ungestört feiern. Wie das jetzt kommen wird mit den islamistischen neuen Herrschern in Syrien, das wissen wir nicht. Große Unsicherheit. Und da die Aufforderung auch, du hast vorhin schon mal das Gebet erwähnt, betet für uns. Also, zu sagen, ja, die Religionsfreiheit der Christen in Syrien ist ein Thema.
Ja, und die ganze Region bleibt am Pulverfass, weil ja jetzt diese Monate der Zerstörung natürlich den Hass, der ja ohnehin dort existent ist, noch viel mehr gesteigert hat. Tja, also
ich bin auch gespannt, wie das sich hier auf Deutschland auswirken wird, weil viele Syrerinnen und Syrer leben ja in Deutschland, weil sie eben auch aus den Kriegsgebieten geflohen sind. Und ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch, was wir hatten, wo ein Syrer, der in Deutschland lebt, eben sagt, natürlich hofft er für sein Land, dass es besser wird. Aber es ist so unsicher. Ja, was soll er tun? Ne? Soll er sich jetzt langsam auf den Weg nach Hause machen? Viele Syrerinnen und Syrer lieben ja auch ihr Land und wollen eigentlich gerne dort leben, aber wollen natürlich auch nicht ihr Leben riskieren oder unter einer extremen Unterdrückung leben. Also es bleibt spannend, auch für uns hier in Deutschland.
Wir hatten viele Themen jetzt schon, die eher so negativ besetzt sind, aber so will ich einen Jahresrückblick natürlich überhaupt nicht beenden. Und ich würde gerne noch auf schöne Dinge zu sprechen kommen. Gute Dinge, die wir 2024 erlebt haben, in Deutschland ganz insgesamt oder weltweit. Was hat euch denn so begeistert in diesem Jahr oder was fandet ihr gut? Was waren gute Momente?
Ja, ein Jubiläum, 35 Jahre Mauerfall. Ich kann einfach nicht damit aufhören, mich dafür zu begeistern, dass in unserem Land eine friedliche Revolution stattgefunden hat, die zum Erfolg geführt hat, die eine Diktatur gestürzt hat, an der auch sehr viele mutige und betende Christinnen und Christen beteiligt waren. Und ich lebe ja nun im Osten in Sachsen und habe auch immer wieder die Möglichkeit, diese ehemaligen Bürgerrechtler kennenzulernen. Dieses Jahr habe ich nach Plauen geguckt und habe dort mit dem Zeitzeugen Dietmar Bräunig gesprochen, der damals junger Pfarrer war und einfach sich auch mit anderen schützend vor die Kirche gestellt hat und mit den Soldaten, die das SED-Regime dort aufgeschickt hatte, ins Gespräch gegangen ist, deeskaliert hat. Also man kann so viele tolle Gespräche dort heute noch führen. Manche sind ja schon verstorben, wie Thomas Küttler, Plauen, ehemaliger Superintendent, der ja auch zur Deeskalation damals beigetragen hat. Plauen war ja die erste Stadt, in der es so eine Massendemonstration gegeben hat. Nicht Leipzig, sondern Plauen am 7. Oktober. Und daran zu erinnern, also was die Ostdeutschen damals geschafft haben, natürlich in der Gunst der Stunde, aber wären sie nicht auf die Straße gegangen, hätten sie den Mut nicht gehabt, dann hätten wir heute unter Umständen immer noch diese zwei Länder. Und ich finde das so toll, dass ich dort leben kann als in Westdeutschland Geborene. Ich bin da so dankbar für. Und jetzt auch, ich bin ja gestern von Sachsen rübergefahren nach Wetzlar, sitze jetzt ja mit euch zusammen hier im Funkhaus. Ich danke da immer wieder Gott auf der Fahrt, dass wir jetzt ein Land sind, dass ich einfach über diese Autobahn fahren kann, über die A4, ohne Grenzkontrollen, in Freiheit. Einfach toll.
Ein Wunder der Weltgeschichte, sag ich immer wieder.
Allerdings.
Ja, ich denke manchmal, man vergisst zu schnell, was das für ein Wunder war. Und auch der allergrößte Respekt, da muss ich mir immer an meine Nase fassen. Vom Westen aus haben wir nichts gemacht. Das waren, du hast es eben so schön gesagt, die Menschen im Osten Deutschlands, ja, die haben das von sich aus geschaffen. Daran sollten auch die Leute dort immer wieder denken und sich das in Erinnerung rufen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Zivilcourage lohnt sich.
Lohnt sich, auf jeden Fall.
Ziviler Ungehorsam in diesem Fall.
Was war es für dich, Tanja? Gibt es so Momente, wo du sagst, oh ja, das war cool?
Ja, ganz persönlich. Ich bin ja sportbegeistert. Ich habe mich auf Olympia gefreut. Und ja, bei Olympia gab es auch Kontroversen. Aber was ich total schön und spannend fand, war, dass einige Christinnen und Christen sich auf eine ganz gute Art und Weise von sich reden haben lassen. Vor allem haben sie sich hören lassen. Und da war einmal diese Truppe. Das ist Team Fiji, die am Sonntag einen Gottesdienst im Olympiadorf gefeiert haben oder jeden Sonntag einen Gottesdienst gefeiert haben und dabei eben im vierstimmigen Gesang Choräle und Lobpreislieder gesungen haben. Und ihr wunderbarer und wunderschöner Gesang hat auch viele Olympioniken eben begeistert. Aber es ging mit dem Singen weiter von der deutschen Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die überraschend Gold beim Kugelstoßen geholt hat, gab es auf der Pressekonferenz Folgendes zu hören.
I almost let go. I was quite at the edge of a breakthrough, but couldn't see it. The devil really had me, but Jesus came and grabbed me. He held me close, so I wouldn't let go. God's mercy kept me, so I wouldn't let go.
Die Tochter eines Nigerianers und einer Deutschen hat so einiges in ihrem Leben durchgemacht und ist ganz aktiv in einer internationalen Kirche in Karlsruhe und singt im Gospelchor. Und das hat sie auch bei der Pressekonferenz gezeigt.
Ganz offensichtlich kann sie nicht nur Kugeln stoßen, sehr weit.
Sondern auch gut singen, vielleicht gut sogar singen. Beides gemeinsam, das wüsste man auch noch.
Tatsächlich war das so, dass sie eben vor den Wettkämpfen immer sehr nervös war, aufgeregt, nachvollziehbarerweise. Und dann hat sie sich zurückgezogen und hat Gospellieder gesungen, um sich auf ihren Glauben, auf ihren Jesus zu konzentrieren, um dann ruhig zu sein, um diese Kugel zu stoßen.
Wunderschön.
Und wir können gerne mal kurz noch beim Sport bleiben. Wir hatten ja eine Fußball-Europameisterschaft. Ich bin ein großer Fußballfan, ich gebe es ganz ehrlich zu. Und ich war, aus mehreren Gründen, war das ein Highlight in diesem Jahr für mich, weil A, ich mich über das deutsche Fußballteam echt gefreut habe, weil die einfach mal wieder geht's raus und spielt's Fußball, ja, wie Franz Beckenbauer, der mal einst sagte. Das hat echt Spaß gemacht, auch wenn sie dann halt rausgeflogen sind. So ist das halt, es kann nur einer gewinnen und der Spaniern, den haben wir es gegönnt, die können auch schön feiern. Und was ich auch gut fand beim Thema Feiern, dass viel gefeiert wurde in Deutschland. Und da konnten wir lernen, zum Beispiel von unseren Nachbarn aus den Niederlanden, die haben ja das hier gebracht. Ja, also damit haben die Niederländer wirklich zu Zehntausenden, die sind die von links nach rechts gehüpft und wir sind alle mitgesprungen und die Schotten waren unterwegs mit ihren Dudelsäcken und haben No Scotland, No Party gesungen und du dachtest, ja, nette Menschen, die nach Deutschland kommen und die sich freuen und wir freuen uns alle mit. Eine Völkerverständigung, ja, ein weltoffenes Land und die Leute kriegen mit, Mensch, Deutschland, das sind nette Menschen, die da leben. Gut, an der Bahn müssen wir ein bisschen arbeiten.
Ich wollte es gerade schon sagen, aber ich dachte, ach, wir verschweigen das jetzt einfach mal.
Aber auch, also wenn man gut gelaunt ist, ich habe Sachen gesehen von Fans auch in der Bahn, die haben dann halt gesungen.
Da kann man auch eine Stunde auf den Zug warten.
Kann man auch mal.
Man könnte auch sagen, wir können alles außer Öffis.
Genau. Wie war es denn bei dir, Regina, Highlight?
Ja, Horst, für mich war ein Highlight auch tatsächlich die Wiedereröffnung von Notre Dame. Ich hätte es ja echt nicht geglaubt. Nach 5 Jahren schaffen es die Franzosen tatsächlich, diese krasse, wunderbare gotische Kirche, dieses architektonische Kunstwerk wieder erstehen zu lassen. Ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, im April 2019, als wir alle vor dem Bildschirm saßen. Ich konnte es auch nicht glauben, dass Notre Dame abbrennt. Und für mich ist das gleichzeitig aber auch echt ein Symbol, dass so viele Menschen gespendet haben, dass nach 5 Jahren auch ja Frankreich, ein durch und durch säkularisiertes Land, dass es den Franzosen auch so wichtig war, diese Kirche im Herzen ihrer Hauptstadt wieder aufzubauen. Also für mich ist das irgendwie auch ein Symbol dafür, dass vielleicht ja doch trotz Säkularisierungstrend in unserem christlichen Abendland der Glaube tiefer verwurzelt ist, als wir das manchmal denken, spüren, ahnen. Denn wenn so ein Symbol, diese Kirche Notre Dame, abbrennt, vielleicht haben da doch auch Menschen, die gar nicht mehr an Gott glauben, gespürt, dass vielleicht doch so eine Kirche auch wie ein Fels in der Brandung ist, wie ein Halt in einer Zeit, wo manche den Eindruck hat, ich verliere den Halt. Und wenn die dann abbrennt, also das geht dann doch nicht. Ja. Und dann spenden auch Atheisten dann, und dann wird in einer Dynamik diese Kirche wieder aufgebaut. Also ich finde es einfach klasse. Mich berührt das.
Ja, ich fand auch die Zahlen interessant. Also die hatten ja 840 Millionen Euro an Spenden von 340.000 Menschen aus 150 Ländern. Also im Prinzip der komplette Globus hat sich daran beteiligt. Und ich stimme dir zu, Regina. Das ist einer meiner Momente, wo ich dieses Jahr da saß. Das waren, als die Glocken von Notre Dame wieder erklungen sind. Also da stimme ich dir zu. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, wie man so immer schön sagt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viele Menschen ahnen, dass da mehr ist. Ja, und dass die in Verbindung haben und gerade in Kirchen und gerade in so symbolträchtigen Kirchen dann sich finden und sagen, Mensch, das kann nicht alles sein, was wir hier auf dieser Welt haben.
Aber das spürt man ja auch schon bei der kleinen Dorfkirche im Dorf XY nebenan. Wenn die Kirche eigentlich nicht mehr gehalten werden kann, wenn die entweiht werden soll und irgendwie umfunktioniert werden soll, da gibt es doch zahlreiche Dörfer in unserem Land, wo sich auch Konfessionslose dann zusammentun, Fördervereine gründen und sagen, nee, unsere Kirche soll im Dorf bleiben. Also da spürt man, dass doch unsere sakralen Bauwerke mehr sind als nur architektonische Kunstwerke.
Ja, das war unser Rückblick auf das Jahr 2024. Wir hoffen, dass Sie, wenn Sie auf 2024 zurückblicken, ein gutes Fazit insgesamt ziehen können mit vielen schönen Ereignissen. Vielleicht war ja auch die Europameisterschaft, die Olympischen Spiele, Notre Dame, was auch immer Ihr persönliches Highlight war. wie Sie durch das Jahr gekommen sind. Wenn es anders ist, wenn Sie vielleicht ja schlechte Erlebnisse in diesem Jahr hatten, dann wünschen wir Ihnen Menschen an der Seite, die mit Ihnen durch die schweren Momente in diesem Jahr gegangen sind. Und der Glaube ist ja auch ein Halt, der uns in solchen Augenblicken durchtragen kann. Wir haben das ja auch an mancher Stelle heute schon thematisiert. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich hier im Studio an Regina König, Tanja Rinsland und auch an Till Heimer, der saß in der Technik. Herzlichen Dank an euch. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute für das neue Jahr, Gottes Segen. Das wünschen wir Ihnen hier insgesamt auch. Ein gutes Jahr 2025, Gottes Segen, Bewahrung, viele gute Erlebnisse und Begegnungen. Tschüss sagt, bis zum neuen Jahr, Horst Gretschi.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.